Eine neue Saison ist angebrochen und was für eine spannende Auftaktpartie der Zebras haben wir bereits erleben dürfen. Der THW Kiel hat leider den ersten Dämpfer in der Saison erlebt, auswärts bei den Rhein-Neckar-Löwen. Cheftrainer Philipp Jiecher sagte ganz klar, das ist eine Niederlage, die wir akzeptieren müssen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Corinna Kirn und an meiner Seite ist Tamu Schwarz. Hallo Tamu.
Hallo Corinna.
Und wir sprechen heute über den Saisonstart, blicken neben den Zebras auf den Auftakt der Konkurrenz und auf die möglichen deutschen Gegner im weiteren Verlauf der European League. Tamu, leider haben die Zebras wichtige Punkte in Mannheim liegen lassen. Dennoch kann der Partie einiges Gutes abgewonnen werden. Ich denke, das bringt uns dann auch schon direkt zu unserer ersten Kategorie.
Genau, zum
Zebra-Formcheck.
Erstmal auch herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind jetzt ja wieder im Plan sozusagen. Nach unserer Sonderfolge zum Bundesliga-Start nehmen wir heute wieder am zweiten Dienstag im Monat auf, so wie wir es normalerweise machen. Ja, du hast es schon gesagt. Ich finde, das war ein Bundesliga-Auftakt unter dem Motto Ja, aber irgendwie für mich. Also es hat vieles schon geklappt. Es hat vieles Spaß gemacht. Mir hat zum Beispiel Spaß gemacht zu sehen, dass der THW wieder ein bisschen mehr auf die Tempotube drückt. Mir Absolut. Hat Spaß gemacht, besonders das Zusammenspiel zu sehen von Erik Johansson und Neuzugang Emil Madsen, der im Übrigen auch gleich mit 10 Toren einen Bundesliga-Einstieg gefeiert hat, wie man es auch nur selten sieht. Viele Spieler müssen sich an die Liga, an die Gegner, an das Tempo erstmal gewöhnen, aber der Junge, über den haben wir ja auch schon zur Genüge gesprochen, der, an dem prallt irgendwie alles ab. Ich glaube, das ist irgendeine Art von Superheld oder so. Aber es gab auch eine ganz schöne Fehlerquote und was man sagen muss, und das ist eben ein übergeordnetes Thema, der THW hat am Ende einfach darunter gelitten, dass er im Moment so viele Verletzungen verkraften muss. Das ist ein Ausmaß, was keine Mannschaft so einfach abschütteln kann.
Naja, also die Wechselmöglichkeiten, die waren absolut für Philipp Jiecher begrenzt. Nachdem dann auch noch Patrick Winczek nach 45 Sekunden die rote Karte bekommen hat, war das tatsächlich dann auch nochmal spannend für Philipp. Was machen wir dann jetzt? Also da ist wirklich dann die Frage, wie geht man dann weiter im Verlauf, wenn das Spiel auch schon so ein hohes Tempo hat nach 7 Minuten, wo es dann wirklich Tor um Tor und Tor um Tor geht. Das ist wirklich dann die Situation, mit der jetzt halt der THW Kiel arbeiten muss. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du schon direkt jetzt zum verletzten Update kommen möchtest.
Ja, also nach der roten Karte gegen Patrick Winczek kam ja auch noch ein Rückschlag hinzu. Und zwar gibt es ja eigentlich dann eine Option, nämlich Karl Valinius, der sich in der Vorbereitung ja vorgenommen hat, auch über den Umweg Abwehr seinen neuen Angriff zu starten und endlich Fuß zu fassen, so richtig in der Zebraherde. Und der fiel dann auch verletzt aus, klagte über Schmerzen in der Hüfte oder im Hüft-Oberschenkelbereich, was sich jetzt eben mittlerweile auch als Muskelfaserriss herausgestellt hat. Was bedeutet, dass Karl Valinius für 3 Wochen ausfällt? Mittlerweile haben wir auch noch ein weiteres Update, dass Nikola Bilic wohl mindestens noch für weitere 4 Wochen bis zu 6 Wochen ausfallen wird. Ein großes Fragezeichen steht weiterhin hinter Elias Elefsen Aschipagötu, der Knieprobleme hat, wo der aktuelle Stand ist, dass er noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Mal ganz abgesehen von den Langzeitverletzten, Harald Reinkind im rechten Rückraum und Thomas Mörkwer im Tor. Das sind 5 verletzte Spieler, allerdings ganz pikant, es sind einfach auch richtig viele Rechtshänder. Jetzt,
du hast schon angesprochen, gestern ja. Auch, der THW Kiel hat ein Rechtshänderproblem. Mhm. Und das hat natürlich dann auch die Frage aufgeworfen, naja, wird jetzt der THW Kiel vielleicht doch nochmal aktiv auf dem Transfermarkt? Du hast gestern auch nochmal mit Viktor Szilágyi gesprochen. Wie sieht es da denn aus?
Genau, als ich dann auf den Kader geblickt habe, ist mir selber nochmal mit Schrecken aufgefallen, dass nur noch Erik Johansson und Domagoj Duvnjak als Rechtshänder im Rückraum zur Verfügung stehen. Sieht man mal von einem Youngster wie Linus Kutz ab. Und daraufhin habe ich Viktor Szilágyi angesprochen, ob dann die Lage jetzt doch so verschärft ist, dass man doch nochmal darüber nachdenkt, auf dem Transfermarkt irgendwie tätig zu werden. Aber er hat das ausgeschlossen. Er hat gesagt, nein, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und womit er ja auch völlig recht hat, ist die Tatsache, dass wir anders als bei einem Harald Reinkind, der ja bis zum neuen Jahr ausfallen wird, haben wir hier nicht diese Art langwieriger Verletzung, sondern ja, es sind 3 Wochen bei Karl Valinius, vielleicht 4 Wochen bei Nikola Bilic. Und er sagt eben, wenn man da jetzt noch wieder tätig werden würde, würde man sozusagen den Rahmen sprengen und den Kader sprengen. Das sind dann ja auch alles Spieler, die man dann danach auch weiter irgendwie mindestens bis zum
mittragen muss,
bis zur Saisonmitte oder bis zum Ende mittragen muss. Und manchmal wirft das dann ja so ein Gefüge auch durcheinander. Insofern
kann ja auch so sein wie bei Pekele und bei Rune, ne? Die dann auch jetzt wieder am Donnerstag dann gespielt haben, hinter denen erstmal ein Fragezeichen stand.
Ja, aber also diese Wochenangaben, die sind ja schon ziemlich fix. Also, also 3 Wochen bei Valinius, mindestens 4 Wochen bei Bilic. Das bedeutet schon, dass jetzt mit einem sehr dezimierten Rumpfkader das erste Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen am Donnerstag und dann auch das Spitzenspiel in Magdeburg am 22. September absolviert werden muss. Und da kann einem auch ein bisschen Angst und Bange werden, muss ich sagen.
Ja, so nach dem ersten Spiel ohne 4 angereist, statt ohne 6, aber jetzt halt ohne 5.
Ohne 5, dafür aber eigentlich ein bisschen verbindlicher.
Ja.
Das wird schwierig. Einerseits, andererseits muss ich sagen, hat der THW in der Vergangenheit auch bewiesen, dass er oft, wenn die Mannschaft und das Trainerteam und der Verein eng zusammenrücken muss, weil viele Leute verletzt sind, dass dann da auch was sehr Gutes bei rausgekommen ist. Ein Spirit, irgendwie so ein jetzt erst recht Gefühl. Insofern muss man das mal abwarten. Andererseits gibt es aber auch ein übergeordnetes Energiemanagement. Und bei den Löwen hat man gesehen, dass dieses Energiemanagement am Ende an seine Grenzen gestoßen ist.
Ja, dass man da wirklich nicht bis zum Ende dann auch das mithalten kann, dieses Tempo, und dann wirklich dann in den entscheidenden Phasen dann am Ende dann überrannt wird.
Mhm. Aber jetzt ist Magdeburg ja erstmal noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, wir haben viele gute Dinge gesehen. Ich habe vorhin noch vergessen, dass man auch auf Anhieb gesehen hat, wie Andreas Wolf im Tor dem THW wird helfen können. Der hatte auf Anhieb 16 Paraden, hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt die Zahnrädchen noch besser ineinander greifen. Ist noch weiter eine Phase gibt, das hatte Philipp Jicher ja auch schon angekündigt. Die Vorbereitung ist auf dem Papier zwar vorbei, aber geht jetzt eigentlich noch weiter. Und das wird sicherlich auch noch dazu führen, dass der THW noch eingespielter und noch stabiler wird. Aber es kommen eben auch gleich am Anfang der Saison
noch ein paar Zusatzaufgaben dazu.
Ja, und namhafte Gegner. Und irgendwann Anfang Oktober beginnt dann ja auch die European League. Und es ist vielleicht einerseits ein dankbarer Start, weil die European League erst, wie gesagt, am 8. Oktober beginnt und am Anfang jetzt relativ für den THW und die Bundesliga ungewohnte lange Pausen zwischen den Spielen sind, aber andererseits eben auch ein Saisonstart, auswärts Löwen, dann Göppingen, dann auswärts Magdeburg, der eben jetzt keine leichten Gegner, wenn es die überhaupt gibt, bereithält. Aber wenn wir schon bei Frisch auf Göppingen sind, dann könnten wir eigentlich jetzt gleich geschmeidig übergleiten in die nächste Rubrik, in den
Notizblock.
Am kommenden Donnerstag steht das erste Heimspiel auf dem Plan. Und die Zebras empfangen Frisch auf Göppingen, wie du schon gesagt hast. Die haben vergangene Woche unentschieden gegen den HSV Hamburg gespielt. Da wurde in den letzten Phasen dann doch noch das entscheidende Tor aberkannt durch Videobeweis. Ja, was erwarten wir am Donnerstag?
Also ich glaube, dass Göppingen eine ziemliche Wundertüte ist in diesem Jahr. Benjamin Matschke, der neue Trainer, hat den Kader ziemlich auf links gedreht.
Ja.
Es haben 9 Spieler den Verein verlassen, darunter einerseits Vereinslegenden wie Tim Kneule, der 18 Jahre lang in Göppingen gespielt hat, oder eine Größe wie Kresimir Kosina, der zum THW European League Gegner RK Nexe gewechselt ist, oder vielleicht der entscheidendste Abgang ist Sebastian Heimann, den wir ja gerade als Neuzugang bei den Löwen beobachten konnten. Ja, und 7 Spieler sind hinzugekommen, die erstmal auf Anhieb nicht diese Größe in ihrem Namen verkörpern.
Eher Nachwuchs und Talente aus dem skandinavischen Raum, würde man sagen. Eher
Skandinavier und nicht nur Nachwuchs. Also zum Beispiel ist mit Oskar Sonnefeld auch ein ehemaliger Kieler dabei.
Aber definitiv eine deutliche Verjüngung des
Kaders. Sie haben sich extrem verjüngt. Ich habe das nachgelesen. Die haben sich von einem Durchschnittsalter von 29 auf 25,5 verjüngt. Von den Löwen kam Emir Örn Gislason, aus Gummersbach kam Tibor Iwanisevic fürs Tor. Und dann finde ich es spannend, also diese Verjüngung ist auch nicht ganz freiwillig. Der Etat hat sich offensichtlich von 7 auf 6 Millionen verringert. Was ich interessant finde, ist, dass die so ein bisschen, die kommen so ein bisschen mit einem Anstrich daher, den man aus Kiel gewohnt ist. Die haben jetzt 5 Schweden, einen Dänen und einen Isländer in ihrer Mannschaft und sind ja eine Mannschaft aus dem tiefsten Süden Deutschlands. Insofern ist das erstmal etwas, mit dem man hier sehr vertraut ist. Wie gesagt, Oskar Sonnefeld, der Schwede, ist aus Leipzig gekommen, war früher beim THW. Was ich bei dem ganz, ganz spannend finde, ist, dass der, obwohl er es in der Bundesliga noch gar nicht gespielt hat, dass der jetzt vorgesehen ist, auch als Mittelmann. Denn Ludwig Hallbeck, der geplante erste Mittelmann, der aus Silkeborg gekommen ist, hat sich verletzt. Der wird jetzt am Anfang erstmal fehlen. Und jetzt soll Sonnefeld da die Fäden in der Hand halten und auch offensichtlich an der Spitze einer offensiven Deckung wirken. Also das stelle ich mir spannend vor. Ich kann mir aber vorstellen, Göppingen war 15. Das ist die schlechteste Platzierung in der ersten Liga überhaupt des Altmeisters. Die waren ja in den 50ern, 60ern und 70ern 9-mal deutscher Meister. Vergisst man leicht und man vergisst auch leicht, dass die zwischen 2011 und 17 4-mal den EHF-Pokal gewonnen haben. Also das ist eine Mannschaft.
Hat man so gar nicht auf dem Zettel.
Nee, genau. Eine Mannschaft, die wirklich viel vorzuweisen hat. Und jetzt waren sie 15. und nach diesem Umbruch kann ich mir vorstellen, dass das gut aussehen kann, wenn es zündet. Und das sind auch alles so für sich genommen spannende Personalien, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht zu viel Umbruch ist und am Ende nach hinten losgeht.
Ja, man sagt ja auch, das war der größte Umbruch seit dem Wiederaufstieg, also vor 23 Jahren. Mhm. Dementsprechend zu Recht auch als Wundertüte betitelt, weil man eben nicht weiß, was kommt und was passiert. Aber ich glaube, so sieht jetzt auch die komplette Saison so ein bisschen aus, ne? Also nach dem ersten Spieltag der THW Kiel auf Rang 13, das wirft natürlich auch einen Blick und die Frage auf die Konkurrenz. Also wie sind die in die Saison gestartet? Und
wobei man muss zumindest einmal erwähnen, nach dem ersten Spieltag und einem Spiel, wo es auch dann ja große Unterschiede alleine durch die Tordifferenz gibt,
definitiv
sollte man das nicht zu hoch
hängen.
Genau. Ich habe in den sozialen Medien auch zufällig beim Durchscrollen gesehen, dass irgendjemand, ich glaube, nach den ersten Spielen, es gab ja Donnerstagsspiele und Freitag, und nach den ersten Spielen war der THW einmal kurz, glaube ich, Vorletzter oder Drittletzter. Ja, und dann gab es auch gleich irgendwie Leute in den sozialen Medien, die dann Bilder Screenshots von der Tabelle gepostet haben.
Das wird
haben
ja gerne auch gemacht, ne? Dass man diese Spielchen zum Anfang der Saison auch
also
betreibt.
Wenn wir das,
ne?
Wenn wir das am 5. oder am 7. oder am 10. Spieltag haben,
dann sieht das
haben,
auch schon wieder ganz anders aus,
dann
ganz klar.
Kann man mal einen Screenshot machen, aber vielleicht auch immer dran denken bei der Konkurrenz, dass Hochmut meistens vor dem Fall kommt. Also
ja. Das wird wahrscheinlich dann auch irgendwie Bietigheim jetzt machen, ne? Die dann irgendwie dann gewonnen haben und dann jetzt weiter oben sind. Ne? Das ist natürlich dann ein lustiges Spiel am Anfang.
Ja, auch da die Ergänzung, sie haben gewonnen und hatten am ersten Spieltag ein Aufsteigerduell
genau,
gegen Potsdam.
Genau.
Ja, genau.
Von daher, lassen wir es da erstmal so bei dieser Aussage und blicken jetzt wirklich in unserer nächsten Kategorie auf die Konkurrenz.
Tellerrand.
Am Wochenende, am Samstag, wurde auf den Meister und auf den Vizemeister geblickt. Magdeburg gegen Wetzlar direkt für sich entschieden. Wie bewertest du, sag mal, die Leistung des Meisters?
Also erstmal sehe ich, dass es keine großartige Überraschung gegeben hat, außer die beim THW. Ich glaube, dass einige die als Überraschung bezeichnen würden, dass der THW bei den Löwen verloren hat. Wobei ich finde, dass wenn man die Verletzten der Kieler betrachtet und das, was bei den Löwen so passiert ist und aufgebaut wird, kann man jetzt auch nicht von der Sensation sprechen oder so. Aber bei den anderen finde ich es interessant oder auch lustig, dass dass es irgendwie so da weitergeht, wo es aufgehört hat. Also die Füchse gewinnen 41-35 in Eisenach. Okay, da kann man noch sagen 35 Gegentore, aber Matthias Gitzel, der gerade irgendwie Olympia gerockt hat, der fängt einfach auch mal wieder mit 12 Toren an.
Ja.
Oh, alles wie bisher. Bei der SG Flensburg-Handewitt, die hat den HC Erlangen, den ich ja auch relativ weit unten platzieren werde oder würde, mit 42-28 an die Wand gespielt. Emil Jakobsen, 11 Tore. Magdeburg schlägt Wetzlar. Oma Ingi Magnusson, 9 Tore. Gisli Christiansson auch wieder mit 6 Toren gut dabei. Also man hat das Gefühl, es läuft so ein bisschen so weiter. Also da müssen wahrscheinlich noch andere Gegner kommen, um die Favoriten ein bisschen aus dem Tritt zu bringen. Was ich auch ganz interessant finde, und da können wir ja vielleicht gleich nochmal zur European League einen kleinen Seitenblick wagen. Gummersbach gewinnt in Hannover. Das fand ich schon auch, sagen wir mal, nicht selbstverständlich. Hannover hat auch eine starke Mannschaft.
Ja, allein schon mit den beiden Nationalspielern, ne?
Das, ja, genau. Genau. Und Gummersbach hat dann ja auch, und da wage ich jetzt mal den Seitenblick, Gummersbach hat dann ja auch wirklich sehr, sehr souverän die European League Quali gemeistert, hat schon auswärts mit 13 Toren gegen Morsty gewonnen, dänischer Club, und dann zu Hause nochmal mit plus 9 Toren, haben sich jetzt also für die Gruppenphase qualifiziert. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die MT Melsung. Das
ist auch schon gut vorgelegt, also in der European League in der Quali.
Genau.
Und dann am Ende auch da wieder sehr souverän gewonnen.
Da muss man erwähnen, dass die schon ein anderes Kaliber als Gegner hatten, denn die haben nämlich gegen Elverum gespielt, die Mannschaft, die von dem Ex-Kieler Börge Lund trainiert wird und die wir auch regelmäßig als Gegner schon in der Champions League gesehen haben.
Ja.
Haben zu Hause mit 5 gewonnen und dann hat man noch gedacht, ja, okay, das könnte in Elverum vielleicht ein packendes Rückspiel werden, wurde es aber nicht, denn da hat sich Melsung dann auch gleich nochmal durchgesetzt und hat sich qualifiziert für die Gruppe F, spielen da mit Porto und Vardar Skopje, also auch zwei Mannschaften, die Champions League Niveau lange hatten, und Valur Reykjavik. Und das ist darum interessant, weil die beiden Besten aus dieser Gruppe werden mit den beiden Besten aus der THW-Gruppe dann die Hauptrundengruppe bilden. Das heißt, es könnte also gut sein, dass der THW Kiel in der nächsten Phase der European League dann auch auf die MT Melsung treffen könnte. Und also deutsch-deutsche Duelle haben ja auch immer irgendwie so was Besonderes an sich. Die European League ist aber ja, wie schon gesagt, noch Zukunftsmusik. Da geht es erst am 8. Oktober los. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, erstmal das erste Heimspiel der Saison gegen Frisch auf Göppingen vor uns.
Das ist auch für mich eine kleine Premiere.
Genau.
Sein wird, ja.
Du warst schon beim Abschiedsspiel für Steffen Weinhold und Niklas Ekberg, aber noch nicht bei einem Pflichtspiel. Die Fans freuen sich, glaube ich, schon riesig, dass es wieder losgeht. Gilt das auch für dich?
Absolut. Also ich durfte da ja schon ein bisschen Wunderino-Luft schnuppern beim Abschiedsspiel und war wirklich beeindruckt von der Atmosphäre. Durfte ja auch schon jetzt beim Spiel gegen Rhein-Neckar-Löwen so ein bisschen Arena-Luft schnuppern, wenn der THW Kiel auch dabei ist. Ne? Aber natürlich in der Wunderino-Arena ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und darauf freue ich mich jetzt auch und bin gespannt, was uns dann wirklich auch geboten wird.
Und ich bin gespannt, ob die Fans des THW Kiel unsere letzte Folge vom Podcast gehört haben, in der du ja die SG Flensburg-Handewitt zu deinem Meisterfavoriten ausgerufen hast.
Was übrigens Philipp Biecher auch getan hat.
Was Philipp Biecher, ja, vielleicht.
Wollte ich nur mal kurz bemerkt haben.
Etwas indirekter.
Etwas zögerlicher.
Hat er es auch getan. Er hat gesagt, dass er Bundestrainer Alfred Gislason, was ja sein Vorgänger beim THW war, sagen würde, träfe er ihn in nächster Zukunft, dass der die SG als Favoriten ausgerufen hat, womöglich damit recht habe. Insofern, ja, er hat es vielleicht auf seine Art nicht ganz so direkt gemacht, aber da bin ich gespannt. Es sind sehr, sehr viele THW-Fans am Donnerstag in der Wunderino Arena. Wenn du Glück hast, sind es 10.285 minus ein paar Göpping-Anhänger, also so um und bei vielleicht 10.000. Ich bin gespannt. Und nach dem Göppingen-Spiel, das haben wir nun auch schon erwähnt, aber da wir hier ja in der Rubrik Tellerrand ein bisschen über denselbigen hinausblicken, da kommt dann ja auch gleich das Spitzenspiel in Magdeburg. Und in Magdeburg da kommt ein Thema irgendwie nicht so richtig zur Ruhe. Da geht es um den Torwart Nicola Portner, dem der Missbrauch von Crystal Meth oder Methamphetamin vorgeworfen wurde. Er wurde freigesprochen von der Bundesliga. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA möchte das aber nicht akzeptieren, hat darum angekündigt, sich an den Sportgerichtshof zu wenden. Und das wiederum möchte jetzt Portner nicht akzeptieren. Was hat der denn jetzt vor?
Ja, Nicola Portner droht jetzt mit seinen Anwälten gegen die NADA-Entscheidung vorzugehen. Hat das auch schon getan. Er war beim Oberlandesgericht in Köln und hat da einen Antrag gestellt. Und das Oberlandesgericht soll jetzt feststellen, ob die NADA überhaupt vor den Internationalen Sportgerichtshof ziehen darf. Heißt übersetzt, Nicola Portner will wissen, ob die NADA überhaupt berechtigt ist, seinen Freispruch durch die Liga vom Internationalen Sportgerichtshof überprüfen zu lassen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich halt eben die Sache noch länger als ohnehin schon zieht und natürlich weiter über ihn in den Nachrichten natürlich darüber gesprochen wird. Er wird aber bis dahin weiterhin spielen. Der Antrag ist wohl auch schon von Portners Anwälten der NADA zugestellt und das Oberlandesgericht wartet jetzt eben auf die Antwort.
Ich stelle mir das unglaublich belastend vor, sowohl für den Spieler selbst, der ja jetzt sich auf die Saison konzentriert, auf die nächsten Spiele konzentriert, während im Hintergrund dieses Verfahren weiterläuft. Ich stelle es mir auch nicht ganz einfach für den Verein vor. Man weiß ja auch, dass der SC Magdeburg aufgrund der Personalie Portner Interesse an Andreas Wolf hatte. Als dann der Freispruch kam, hatte sich das dann ja sozusagen in Wohlgefallen aufgelöst und Andreas Wolf ist mittlerweile, wie wir wissen, beim THW Kiel angekommen und fühlt sich gut aufgehoben. Aber diese Personalien ziehen ja oft weite Kreise und sorgen für viel Ablenkung und ziehen viel mentale Kraft. Insofern müssen wir das weiter beobachten, wie es da weiterläuft und was die Gerichte entscheiden.
Es gibt auch noch keinen neuen Verhandlungstermin und es gibt auch die Option, dass sie eben sich auch außergerichtlich einigen können. Aber bis dahin bleibt eben dieses Verfahren am Laufen und das kostet natürlich dann am Ende auch Kraft.
Ja, das wäre es dann eigentlich schon für heute, da wir in der vergangenen Woche unsere Bundesliga-Sonderfolge hatten und seitdem erst ein Spieltag gespielt ist, hatten wir schon angekündigt, dass wir diese Woche ein bisschen kürzer und knackiger bleiben. Das wird in Zukunft wieder anders werden. Unsere nächste Folge ist geplant für den 8. Oktober. Das ist der Tag, an dem der THW Kiel in die European League startet. Bis dahin gibt es 4 Bundesligaspiele. Und am 3. Oktober, das wurde heute bekannt gegeben, das Pokal-Zweitrunden-Match beim HSV. Insofern haben wir 5 Spiele vor uns bis zur nächsten Podcast-Aufnahme. 3 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Und wer darüber hinaus noch nicht genug hat vom THW Kiel,
der kann sich jeden Donnerstag mit unserem Newsletter, das THW Update, auf dem Laufenden halten lassen. Und wie immer können auch Ideen, Wünsche und Anmerkungen an die E-Mail-Adresse sportredaktion@kieler-nachrichten.de gesendet werden. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu. Das war's erstmal. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Bis Donnerstag beim Heimspiel.